have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das können wir heute endlich mal wieder, indem wir uns auch etwas anschauen, was tatsächlich auf dem Feld in einem regulären Saisonspiel beziehungsweise in zwei regulären Saisonspielen passiert ist. Die NBA Season ist back, baby. Opening Night gestern hat auf gar keinen Fall enttäuscht, vor allem das erste Spiel zwischen den Thunder und den Rockets, ein Instant Classic, Double Overtime, Shai Gilgeous-Alexander versus Alperen Şengün und so weiter und so fort. Viele Geschichten geschrieben, dieses Spiel. Das zweite Spiel auch viele Geschichten geschrieben, auch wenn das leider nicht ganz so spannend war und sich relativ früh abgezeichnet hat, dass die Warriors das Ding am Ende gewinnen. Werden Warriors gegen Lakers, wir wollen beides besprechen, ein paar Gedanken loswerden zu diesen Opening Night Fixtures. Davor wollen wir ein paar der kürzlich vergebenen Rookie Extensions besprechen. Und ich brauche euch, glaube ich, nicht sagen, dass ich hyped dafür bin und mich sehr darauf freue. Lorenzo Di Cresti mein Name und mir virtuell gegenüber ready to rumble, nehme ich mal stark an, Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Frühnachmittag, mein Lieber.
Einen wunderschönen guten Frühnachmittag. 12.48 Uhr ist es gerade, also ich würde immer noch sagen, es ist Mittag. Aber für mich ist es wahrscheinlich wirklich schon Nachmittag, weil mein Tag ging sehr, sehr früh los heute. Mein Wecker hat 4.30 Uhr geklingelt. Ich mache das ja immer so, wenn ich live gucke, dass ich dann eine halbe Stunde später erst anfange oder sogar eine Stunde später erst anfange, um dann die ersten Auszeiten und Unterbrechungen einfach zu skippen, dass ich dann basically Anfang zweite Halbzeit ungefähr dann live bin. Hab mein Wecker geklingelt, 4.30 Uhr, und ich dachte mir, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, es ist nur Regular Season. Wecker ausgemacht und weitergepennt. Und so zwei Minuten später dachte sich dann mein kleiner Hund, ja, also wenn jetzt schon mal der Wecker geklingelt hat, dann könnte man jetzt auch mal auf Toilette gehen. Und hat dann angefangen rumzujammern. Und jeder Hundebesitzer wird es fühlen, man wartet dann so eine halbe Minute, eine Minute, ob das Jammern vielleicht aufhört und der Hund sich einfach umdreht und weiterschläft. Gerade wenn das eine Zeit ist, wo der Hund nie raus muss. Aber es hat nicht aufgehört. Und dann war ich mit der Kleinen draußen, kurz nach halb fünf. Und dann dachte ich mir, komm, wenn ich jetzt schon aufstehen musste, bleibst du einfach wach. Und dann habe ich mir das Lakers gegen Warriors Game reingezogen. Die Kleine ist dann wieder schlafen gegangen. Ich habe mir mein Holy gemacht und kühl gestellt und dann mir das Game angemacht auf dem Laptop, geguckt nebenbei, dann so ein bisschen auch geschaut, was in dem Spiel davor lief. Und dementsprechend bin ich erstens müde, zweitens nicht in allerbester Stimmung heute, aber grundsätzlich der Hype, dass die NBA-Saison wieder angefangen hat, ist da. Ich war auch schon sehr fleißig, habe schon ein Reel gemacht heute früh, was du schon repostet hast. Vielen Dank dafür. Ich habe mein YouTube-Video vor zwei Minuten rausgeballert mit meinen Opening-Night-Gedanken zu beiden Spielen. Jetzt die Podcast-Folge. Ich werde noch zwei weitere Reels heute im Tagesverlauf machen. Also ich bin voller Tatendrang, absolut motiviert und natürlich auch sehr, sehr glücklich, dass die neue NBA-Saison angefangen hat, auch wenn es jetzt aus einer Lakers-Fan-Perspektive nicht der optimale Start war. Aber dazu werden wir ja gleich noch kommen. Wie geht's dir? Wie hast du die Spiele verfolgt?
Ach, ganz entspannt heute. Also was heißt entspannt? Schon früh aufgestanden deswegen, damit ich beide noch schauen kann, bevor ich dann meine Mom zu einem Arzttermin begleitet habe. Aber relativ entspannt mit Käffchen auf der Couch und Notizblock gezückt. Ich fand es zwei super interessante Spiele, auch aus einer ja taktisch-personellen Sicht. Wir haben gerade gesagt, wir wollen jetzt heute hier nicht unfassbar analytisch in die Tiefe gehen. Ich denke, dafür gibt es auch zu viele Storylines, die man einfach mal abdecken sollte. Ich habe natürlich dann standesgemäß dementsprechend auch mit einem Fantasy-Auge, ich spiele Fantasy-Basketball tatsächlich, also jetzt auch zur neuen Saison wieder. Das wussten, glaube ich, viele gar nicht. Und ich habe sowohl Shai Gilgeous-Alexander als auch Jimmy Butler in meinem Team, hatte also in beiden Spielen einen Akteur, auf den ich dann ein besonderes Auge geworfen habe, was bei Jimmy Buckets über die gesamte Zeit hinweg quasi ein Vergnügen war. Bei Shea am Anfang noch nicht, aber dann gegen Ende natürlich immer mehr. Ja, war einfach geil. Ich hatte Bock. Die Gedanken sind geflossen in jegliche Richtungen und ich bin sehr gespannt drauf, das jetzt hier mit dir zu besprechen. Ich denke, eine coolere Opening Night mit mehr Ereignissen und mehr Dingen, die es zu besprechen gibt, hätten wir uns wahrscheinlich kaum wünschen können an diesem 21. Oktober, beziehungsweise 22. Oktober heute, wenn wir es aufnehmen.
Auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, erstmal noch so ein paar Extensions abklappern. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir jetzt hier bei den einzelnen Namen und den einzelnen Verträgen in die Tiefe gehen wollen, aber ich finde, es drängt sich bei dieser Rookie Extension Class, wenn man sie so nennen möchte, finde ich, drängt sich ein großer Bigger Picture Gedanke, sage ich mal, auf. Da bin ich jetzt gleich gespannt, ob du zu derselben oder zu einer ähnlichen Erkenntnis gekommen bist. Vielleicht ganz kurz. Die Blazers haben zwei Rookie Extensions verteilt, nämlich an Tumani Kamara und an Shaedon Sharpe. Jeweils 4 Jahre, 82 Millionen für Kamara, 90 Millionen für Sharpe. Die beiden etwas größeren Namen waren dann natürlich Christian Brown, 5 Jahre 125. Und Dyson Daniels bei meinen Atlanta Hawks, 4 Jahre 100. Und dann natürlich keine Rookie-Extension, aber Kevin Durant, der einen neuen 2-Jahres-Vertrag in Houston unterschrieben hat, damit ganz nebenbei zu dem Menschen geworden ist, der über seine Karriere hinweg am meisten Geld in NBA-Verträgen verdient hat. Die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die Extension waren auf jeden Fall 2 Jahre 90 Millionen. Lass uns kurz über KD sprechen und lass uns dann kurz über die Rookie-Extension sprechen und dann vielleicht auch über den ein oder anderen Namen, der eben keine Rookie-Extension bekommen hat. Da war nämlich, finde ich, auch ein interessantes Nugget hier und da dabei. Was war deine Reaktion auf die KD-Geschichte? Erstens auf die Zahl, 2 Jahre 90, und zweitens auf den Zeitpunkt, dass jetzt ein neuer Vertrag unterschrieben wurde. KD damit jetzt 3 Jahre auf jeden Fall noch sicher, also denken wir jetzt mal, vertraglich zumindest sicher bei den Houston Rockets.
Ich bin da jetzt nicht wirklich überrascht worden, dass Kevin Durant langfristig in Anführungszeichen in Houston unterschreiben wird. Das war an dem Moment klar, wo quasi die News rauskam, dass er zu den Houston Rockets getradet wird. Es ging vor allem für KD darum, zu einem Team zu wechseln im Sommer, was bereit ist, ihm sehr viel Geld für die nächsten Jahre zu bezahlen, dass dieses Team die Houston Rockets sind. Das war da absehbar und ich finde, sowohl von der Laufzeit als auch von den Zahlen her in Sachen Jahresgehältern finde ich das durchaus fair für alle Seiten. Es ist weder ein Max-Deal, noch ist es jetzt ein langfristiger Deal, wo du KD jetzt irgendwie einen 4-Jahres-Vertrag gibst. Also hätte Houston jetzt hier sich geeinigt mit Durant auf 4 Jahre und Max Money 4 Jahre 200 irgendwas, was es dann ist. Das wäre schon ziemlich heftig gewesen und nach hinten raus viel, viel, viel zu viel Geld für einen dann schon fast 40-jährigen Kevin Durant. So sind es 2 Jahre, das ist nicht unendlich lang. Ich finde es gut, dass es weniger ist als das Max. Es gibt den Rockets dringend benötigte Flexibilität, die sie natürlich brauchen, um mit ihren jungen Spielern dann entsprechend irgendwann zu verlängern. Also ich wüsste jetzt nicht, warum eine Seite sich da benachteiligt fühlen sollte. KD ist in meinen Augen weder überbezahlt noch unterbezahlt für das jetzige Stadium seiner Karriere in dem Alter. Houston hat dahingehend alles richtig gemacht, dass sie ihn, wie gesagt, nicht langfristig verlängert haben. Durant jetzt für weniger zu bekommen, also dass er jetzt in irgendwelche harten Sphären reinkommt und da richtig krass auf super viel Geld verzichtet, das war auch unrealistisch. Von daher wüsste ich jetzt nicht, was es daran zu meckern gibt. Siehst du das anders?
Nee, überhaupt nicht. Mich hat ein bisschen gestört, dass es dann direkt hier wieder dieses Agenten-Agenda getrieben von Charms, so dass sofort betont wurde, dass er ja bis zu 30 Millionen hier im Vergleich zu Max auf dem Tisch lässt und so. Ja, also komm, ich weiß nicht, ob es ein realistisches Szenario war zu jeglichem Zeitpunkt, dass ein 38-jähriger Kevin Durant hier nochmal ein 2-Jahres-Max kriegt oder sogar noch mehr Jahre, was dann natürlich auch nochmal, wie du gerade gesagt hast, besorgniserregender gewesen wäre. Also ich denke, er kann sich hier nicht beschweren. Kriegt nochmal 90 Millionen bar auf die Hand, würde ich sagen. Das jetzt nicht, aber er hat sie zumindest mal sicher. In diesem vermutlich dann letzten Stadium seiner Karriere, er ist locked in bei einem Team, das für ihn getradet hat, das mit ihm Championship Aspirations hat in den nächsten Jahren. Und dann wird sich zeigen, was dann gegen Ende dieses Vertrags, also was dann im Sommer 27, im Sommer 28, ob es dann nochmal Trade-Gerüchte gibt, ob es dann nochmal einen neuen Vertrag für ihn geben wird, ob er in so eine Mid-Level- oder Minimum-Phase seiner Karriere, wenn er dann ja um die 40 sein wird, oder ob er es macht wie LeBron und dann wirklich auch noch ein paar Jahre weitermacht, das wird sich alles zeigen. Aber er hat jetzt nochmal im hohen Alter relativ viel garantiertes Gehalt. Er hat 2 Jahre Sicherheit, beziehungsweise 3 Jahre Sicherheit jetzt mit seinem aktuellen Jahr, das ja noch läuft. Und deswegen, ich denke, er kann sich nicht beschweren. Ich denke, die Rockets können sich nicht beschweren, weil es natürlich auch irgendwo möglich gewesen wäre, dass er drauf besteht, möglichst viel daraus zu holen, was nicht der Fall gewesen zu sein scheint. Bin bei dir, passt für alle Seiten. Und auch eben, wie du anfangs gesagt hast, nicht wirklich überraschend, dass das jetzt kommt.
Ja, und dieses nicht überrascht sein zieht sich eigentlich durch jegliche der Verlängerung, über die wir dann jetzt gleich kurz reden. Also es war jetzt nicht ein einziger Deal dabei, wo ich gesagt habe, boah, also sehe ich halt überhaupt nicht, dass dieser Spieler so krass viel Geld wert ist. Da ist am ehesten noch jemand überbezahlt, wirst du vielleicht jetzt widersprechen, wie Shaedon Sharpe, von dem ich nach wie vor nicht der allergrößte Fan bin, sicherlich auch jemand wie Keegan Murray, wird jetzt in Jahr 4 zeigen müssen, dass er das wert ist. Also, wenn man bedenkt, was Keegan Murray bisher geleistet hat in seinen ersten 3 Jahren, sind 5 Jahre, 140 Millionen eine ganze Stange Geld. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass 5 Jahre, 140, die ein Spieler dieses Jahr unterschreibt, ganz anders sind als 5 Jahre, 140, die ein Spieler vor 5 Jahren unterschrieben hat. So, das richtet sich immer am insgesamten Capspace von den, quasi, was die Prozente angeht. Das relativiert das Ganze so ein bisschen, aber jetzt so richtig krass überbezahlt, finde ich, ist hier niemand. Also weder jetzt jemand wie Jabari Smith Jr., noch jemand wie Christian Brown. Dann gibt es halt noch 1, 2 Deals, von denen ich ein riesengroßer Fan bin, zum Beispiel Aaron Nesmith von Indiana, 2 Jahre 40, ist absolut genial. Aber jetzt so richtig scheiße aus Teamperspektive finde ich da nicht einen einzigen Move, oder?
Absolut, bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass die Jabari Smith, bei dem waren es 4 Jahre 122 Millionen, und auch die Murray Extension, die du gerade angesprochen hast, die sehen jetzt im Nachhinein, nachdem vorgestern dann dieser Schwung mit Kamara, mit Brown, mit Daniels, sehen die im Nachhinein ein bisschen zu hoch aus wahrscheinlich, aber jetzt auch nicht exorbitant. Ich habe Stimmen gehört, dass Christian Brown mit 25 Millionen im Jahr vielleicht ein bisschen überbezahlt ist, wo ich nicht so richtig zustimme, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, also diese 25 Millionen im Jahr, das ist Geld, was du halt einfach in die Hand nehmen musst für einen guten Starter in einem guten Team. Und das ist er. Also in meinen Augen hat er das bewiesen, sowohl beim Championship Run als auch natürlich vor allem letzte Saison. Es ist natürlich ein Haufen Geld, und gerade bei den Nuggets wird das dann mit der Gordon Extension, die nächstes Jahr reinkickt, wird das sehr schnell sehr kompliziert, was First Apron, was vielleicht sogar Second Apron angeht. Jokic hat einen sehr hochdotierten Vertrag, Murray hat einen hochdotierten Vertrag. Verstehe ich schon, dass man da sicherlich gerne noch das ein oder andere Millionchen gespart hätte hier bei Christian Brown, aber im Endeffekt finde ich das auch einen guten Deal für beide Seiten. Ich finde Dyson Daniels 4 Jahre 100 ein super Deal für die Hawks. Also wirklich ziemlich teamfreundlich, weil ich glaube, dass Daniels das Potenzial hat, wenn er es schafft, defensiv auf dem Level zu bleiben, das er jetzt letztes Jahr hatte, und ich sehe keinen Grund, warum er das nicht schaffen sollte, und offensiv vielleicht noch den einen oder anderen kleineren Schritt zu machen, dann wird er diesen Vertrag höchstwahrscheinlich outperformen. Gleiches würde ich über Toumani Kamara sagen. Und bei Shaedon Sharpe sehe ich deinen Punkt. Ich bin ja bekennender Shaedon Sharpe-Believer seit Jahren. Ich finde, dass diese 4 Jahre 90 Millionen, dass Shaedon Sharpe so ein Kandidat ist, der zweifelsohne das Potenzial hat, diesen Vertrag krass zu overperformen. Aber ich weiß nicht, ob man unbedingt davon ausgehen muss. Und jetzt, das führt mich jetzt aber zu meinem Bigger Picture-Gedanken. Ich glaube, dass jemand wie Sharpe, dass vielleicht auch jemand wie Daniels oder Brown oder auch ein Kamara, wobei der jetzt nicht so ein High-Profile-Dude ist, dass die Abschreckung von dem diesjährigen Restricted Free Agent Sommer relativ groß gewesen ist aus Spielerperspektive. Ich glaube, dass die Fälle Kuminga, Thomas, Grimes und Giddy, das sind die 4 Namen, die wir gefühlt 50 Mal erwähnt haben jetzt über den Sommer. Ich glaube, da haben wir ja auch schon besprochen, dass das Bigger Picture wahrscheinlich auch bedeutet, dass die Restricted Free Agency, die noch nie so wirklich geil war aus Spielersicht, in der Ära von Second Aprons und von dem neuen Salary Cap und dem neuen CBA wahrscheinlich immer unattraktiver wird für Spieler, auch wenn nächsten Sommer mehr Cap Space zur Verfügung stehen wird, ligaweit, als diesen Sommer. Trotzdem könnte ich mir gut vorstellen, dass jetzt zum Beispiel ein Shaedon Sharpe eben nicht den Weg gewählt hat, den ein Cam Thomas letztes Jahr gewählt hat und sagt, nee, ich nehme jetzt hier nicht diese 4 Jahre 90 Millionen, sondern ich wette auf mich selber, ich glaube, ich bin besser als das und ich teste das Wasser in der Restricted Free Agency nächstes Jahr. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man davor zurückgeschreckt ist, wegen dem, was diesen Sommer passiert ist. Und ich finde, das führt dazu, dass, also ich würde Daniels, Sharpe und Kamara definitiv als teamfreundliche Deals bezeichnen. Und ich würde wahrscheinlich sogar Christian Brown tendenziell eher teamfreundlich als spielerfreundlich. Wobei, da würde ich sagen, das ist für beide Seiten, passt das soweit. Könntest du dir das auch vorstellen, dass dieser Sommer und dass Gedi, Kuminga, Thomas, Grimes, dieses Quartett, dass das damit vielleicht was zu tun haben könnte?
Auf jeden Fall. Also wenn wir uns anschauen, was das für ein Krampf war, für die diesjährigen Restricted Free Agents, da Geld zu bekommen und genug Geld zu bekommen und dass die Teams da in einer deutlich verhandlungsstärkeren Position waren, in einer ziemlichen Machtposition waren, und das wird sich auch nicht ändern in absehbarer Zeit, dann ist es natürlich sehr nachvollziehbar, dass Spieler jetzt einen Weg wählen, und zwar sich jetzt schon zu einigen mit ihren Teams, anstatt quasi in dem Jahr dann reinzugehen in die Situation, in der das Team, mit dem sie verhandeln, all die Macht hat. Und das ist halt etwas, was in den letzten Jahren an sich geändert hat. Früher hatten die Restricted Free Agents mehr Macht. Man konnte rausgehen in die NBA und irgendwo Qualifying Offer unterschreiben, sich mit anderen Teams einigen und da dann irgendwo Druck ausüben. Und klar, du hast es gesagt, nächsten Sommer ist mehr Capspace da als diesen. Aber unendlich viel Capspace ist auch nicht da. Und es ist, wie gesagt, auch nicht so, das hatten wir neulich schon mal thematisiert, dass irgendwie die Hälfte der NBA-Teams oder 10 NBA-Teams Max Capspace haben. Das sind unsere üblichen Verdächtigen, die allerdings trotzdem auch sehr sparsam mit diesem Capspace umgehen werden. Wenn ich jetzt Washington bin, ganz ehrlich, da schaue ich lieber, dass ich irgendwelche schlechten Verträge aufnehme, um mehr Assets reinzuholen, als irgendeinem der Spieler, zu dem wir gleich kommen, die sich jetzt nämlich nicht einigen konnten, jetzt da krass viel Geld auf den Tisch zu legen. Das ist sicherlich eine Philosophiefrage und eine Ansichtssache. Aber es ist nicht so, dass nur weil jetzt mehr Capspace da ist, dann auch automatisch da Angebote reinflattern werden. Also dass Spieler sich deswegen jetzt mit ihren Teams einigen, um halt nicht in so eine Situation wie Kuminga und Grimes und Thomas und Giddy rein zu geraten, wo die Teams all die Power haben, ist sehr, sehr gut nachvollziehbar. Es gibt allerdings doch den einen oder anderen, der sich nicht einigen konnte mit seinem Team. Da haben wir unter anderem Jaden Ivey, was sehr, sehr interessant wird nächstes Jahr. Benedict Mathurin konnte sich nicht mit den Indiana Pacers einigen, was mich überrascht hat. Jeremy Sohan ist einer der Kandidaten. Walker Kessler, Jalen Duren, Mark Williams von Phoenix, Tari Eason in Houston, auch sehr interessant. Und das sind Spieler, die in 2026 Restricted Free Agents werden und dort dann um jeden Dollar auch kämpfen müssen, so wie ich das sehe.
Eason hat mich überrascht, wobei ich finde, das kann man rationalisieren damit, dass er jetzt halt ein bisschen ein Opfer geworden ist davon, dass die Rockets diesen Schritt nach vorne unbedingt gehen wollten, dass die Rockets KD neu unter Vertrag nehmen wollten und dass er dann derjenige ist, der dann vielleicht am ehesten ersetzbar ist durch einen günstigeren Vertrag von diesen Rollenspielern. Aber rein vom Kaliber her, finde ich, hat er in den letzten 1-2 Jahren genug bewiesen, als dass er hier
ja auf jeden Fall. Die Rockets waren dann am besten, wenn Amen Thompson und Tari Eason zusammen auf dem Parkett standen. Regular Season und Playoffs letztes Jahr.
Und ich denke, dass Eason dann in dieser Kamara Sharpe so 4 Jahre 80 bis 90 Millionen Region irgendwie gelandet wäre. Das halte ich schon für sehr realistisch. Mich wundert's, also am meisten gewundert hat's mich wahrscheinlich bei Walker Kessler, weil ich mir hätte vorstellen können, dass Utah ihn einfach einloggen will als Teil der mittelfristigen Zukunft und ich jetzt auch nicht unbedingt die riesige Upside sehe, dass er jetzt von seiner Seite aus gesagt hat, nee, ich leg dieses Jahr, also ich habe ihn im Fantasy gedraftet, so ich bin überzeugt davon, dass er eine gute Saison spielen wird, aber der wird ja jetzt nicht plötzlich komplett explodieren und dann einen ganz anderen Marktwert haben, denke ich, aber vielleicht redet er sich das ein. Und die beiden Pistons-Jungs, wobei bei Ivy ist es zu erklären durch sehr verletzungsanfällig, noch nicht so richtig klar, was seine Rolle in diesem Team ist an der Seite von Kate und den anderen Spielern, dass es mehr oder weniger aus der Not geboren jetzt so eine Art Prove-It-Year wird für ihn. Das kann ich mir schon irgendwie erklären. Bei Duren war ich von all diesen Namen wahrscheinlich am meisten überrascht. dass es da nicht zu einer vorzeitigen Einigung kam. Aber auch das wird dann natürlich sehr interessant. Und bei Mathurin, da verstehe ich aus seiner Sicht, dass er sich jetzt halt denkt, hey, in Abwesenheit von Halliburton, ich werde jetzt richtig krasse Zahlen auflegen dieses Jahr und dann kriege ich nächsten Sommer mehr Geld, als mir jetzt die Pacers angeboten haben. Und die Pacers scheinen ja auch ein bisschen auf Sparkurs zu sein und wollen die Tags verhindern. Und dann will man wahrscheinlich auch aus Pacers Seite erstmal sehen, wie viel man denn Mathurin überhaupt bieten möchte nächsten Sommer.
Ja, wäre auf jeden Fall ein herber Verlust für dieses Team, was ja dann nach dieser Saison, nach diesem Gap hier auf jeden Fall auch wieder angreifen will mit einem hoffentlich dann wieder altem Tyrese Halliburton. Und da wird man Benedict Mathurin auf jeden Fall brauchen. Hast du noch irgendwelche Gedanken oder wollen wir über das eventuell beste Spiel der Saison reden, was ironischerweise gleich das allererste war?
Ja, gerne. Lass uns übergehen zur Opening Night. Das war schon ziemlich, ziemlich geil, was wir da gesehen haben. Nicht nur vom Spielerischen her. Es waren zwei fantastische Defenses, die aufeinander getroffen sind, wie das zu erwarten war. Es waren Superstar-Performances auf einem ziemlich geilen Level. Shea super gestruggelt am Anfang, am Ende aber dann doch bei 35 Punkten gelandet, weil er in der Crunch-Time und in diesen beiden Overtimes es dann doch geschafft hat zu übernehmen. Chet Holmgren brandheiß gestartet, 7 von 7 zu Beginn, hat die ersten irgendwie 11 der ersten 13 Punkte für die Thunder gemacht oder so, einen Dreier nach dem anderen reingenagelt, dann ziemlich krass abgekühlt und früher oder später dann ausgefoult, ebenso wie Hartenstein. Und auf der anderen Seite, ja, wir müssen drüber sprechen, ich hätte das nicht gedacht, dass das die Starting Lineup ist, bei der Ime Udoka in der Opening Night landet. Klar, das wird sich vermutlich ändern, wenn Dorian Finney-Smith zurückkommt, also ich denke, dass er dann da rein sliden wird in die Starting Lineup, wahrscheinlich anstelle von Adams, dann wird eben doch Şengün auf der 5, Durant und Jabari auf der 3 und 4, je nachdem, wen man da jetzt nominell auf welche Position schieben möchte, Finney-Smith. Das wird dann trotzdem noch eine riesige Lineup, aber hier 2 Bigs plus Jabari plus KD plus Amen Thompson, das war schon ziemlich verrückt und man muss sagen, es hat ja nicht schlecht funktioniert über sehr weite Strecken dieses Spiels.
Ja, es war die größte Starting Five in der Geschichte der NBA. 1970 wurde angefangen, das zu tracken und seitdem keine Starting Five im Durchschnitt so groß gewesen wie die der Houston Rockets. Amen Thompson mit seinen 2,1 Meter, der kleinste Spieler, der Zwerg dieser Startaufstellung gewesen. Ja, es hat nicht schlecht funktioniert über weite Strecken, die Rockets mit ihrer Zone, dadurch, dass Şengün halt auch so viel am Perimeter unterwegs war und dort auch ohne Ende Dreier reingeballert hat, ist es auch in Ordnung, wenn man mit zwei Bigs spielt, wenn einer so wie ein Small Forward spielt, dann ist das in Ordnung. Rebounding war wieder natürlich ein großer Faktor und ist einer der großen Vorteile, so groß auch zu spielen. Ich fand allerdings trotzdem und gerade in Richtung Ende hat man dann schon gemerkt, dass hier ein waschechter Point Guard gefehlt hat und wir wollen, wie gesagt, nicht übertreiben mit Fred VanVleet und seinem Wert auch für dieses Team, aber ich fand der Crunch-Time, die letzten 3-4 Minuten Regulation und dann beide Overtimes, da ist es sehr deutlich geworden, dass Fred VanVleet fehlt und dass da niemand da ist, der richtig gut darin ist, Struktur reinzubringen in diese Offensive. Kevin Durant, 14 Punkte in der ersten Halbzeit, bärenstark gewesen. Danach, und man muss der Thunder Defense dafür Credit geben, man kann KD dafür kritisieren, aber in meinen Augen der Hauptgrund, warum KD so verschwunden ist dann nach dem Seitenwechsel und dann Richtung Overtime, in der Overtime, in der zweiten Overtime, ist, dass er halt nicht mehr so wirklich in Szene gesetzt wurde, weil ein richtiger Point Guard, ein elitärer Playmaker am Perimeter, Passer, gefehlt hat, der KD in Szene setzen kann, der Amen Thompson, wenn er cuttet, bedienen kann, der mit Şengün klassisches Two-Man-Game, Pick-and-Roll laufen kann, der Spielzüge einleitet, der Struktur reinbringt, der Ruhe reinbringt. Das war am Ende sehr, sehr wild alles. Und es hat dazu geführt, dass jemand wie Kevin Durant, der auf jeden Fall in der Crunch-Time den Ball berühren sollte, viel zu wenig den Ball berührt hat, als es am Ende wirklich darauf ankam. Und das war so ein bisschen das Problem. Und ich denke, das ist das Problem der Houston Rockets, dass sie in den Griff bekommen müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Und wenn sie am Ende wirklich gerade in den Playoffs bestehen wollen, dann ist dieses Point Guard-Thema natürlich ein sehr, sehr großes. Klar, KD wird Zeit brauchen, bis er wirklich auch seine Rolle findet in diesem Team, gerade bei Şengün jetzt auch ein bisschen anders spielt, als er es bisher getan hat. Amen Thompson wird immer und immer besser, Reed Shepard wird da reingeschmissen, dass das jetzt noch nicht alles im ersten Spiel gleich wunderbar funktioniert, ist nicht überraschend. Sie haben ein geiles Spiel gemacht, sie hätten fast den amtierenden Champion zu Hause geschlagen. Aber am Ende hat man schon gesehen, dass ein Team genau wusste, was sie machen wollen und was ihr Go-To-Ding ist in der Crunch-Time. Und zwar Shai Gilgeous-Alexander. Und das andere Team, das nicht so richtig wusste. Und in meinen Augen hat das am Ende schon den Unterschied gemacht. Ich war wie du überrascht, dass Udoka hier Tubek-Lineup um die Ecke gekommen ist, gleich mit seinen Startern. Ich denke, er wird da ein bisschen probieren, ein bisschen experimentieren, mal so, mal so. Aber im Großen und Ganzen können die Rockets hier trotzdem sehr, sehr zufrieden sein. Und Rockets-Fans sollten jetzt nicht irgendwie traurig sein oder Sorgen haben wegen irgendetwas. Das war ein sehr vielversprechender Start. Und wenn die Rockets nicht so gut gewesen wären in diesem Spiel, dann wäre das halt auch nicht so ein Instant-Classic-Game gewesen. Also die Rockets mussten auch natürlich auf einem gewissen Level spielen, um es den Thunder hier so schwer zu machen. Das haben sie getan. Also wirklich ein sehr, 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 sehr geiles Spiel, wo wir einiges auch gelernt haben über einige der Rockets-Spieler und natürlich auch über einige der OKC-Spieler. Du hast Chet Holmgren gerade angesprochen, der eventuell wirklich so einen kleinen Sprung macht. In Jahr 3, Cason Wallace hat krasse Ansätze gezeigt. Das macht schon sehr Hoffnung, dass sich da von den jungen Spielern auch welche weiterentwickeln. Und dann hast du halt das Winning Formula der Thunder aus der letzten Saison. Überragende Defense von Lu Dort gegen KD, von Caruso teilweise gegen die Bigs der Rockets. Wallace genial verteidigt wieder. SGA hatte seine Momente. Holmgren und Hartenstein bärenstark zusammen den Korb geschützt. Du hast diese Defense und dann hast du SGA, wenn es darauf ankommt, der dich halt über die Ziellinie trägt. Und das ist halt schon schwer, schwer zu schlagen, wenn beides so da ist. Wenn die Defense so da ist und wenn SGA so da ist, dann schlägst du halt die Thunder in der Regel auch nicht.
Paar Gedanken erstmal noch zu den Rockets, dann komme ich zur anderen Seite. Du hast gesagt, Rebounding absolut auch in Zahlen belegbar. 52 zu 38 hat man das Rebounding-Duell gewonnen, war natürlich an den offensiven Brettern besonders aktiv. 16 Offensiv-Rebounds, da hilft dann dieses Big-Lineup natürlich. Also allein Adams und Schengen hatten zusammen 9 Offensiv-Rebounds. Ich stimme dir voll zu, was die Point-Guard-Problematik angeht. Amen Thompson, finde ich, hat extrem geile Flashes gezeigt, aber hat eben auch leider gezeigt, warum das nicht die alleridealste Dauerlösung ist auf der 1. Erstens, wegen dieser, was du gesagt hast, diese Fähigkeit zu organisieren und für Ruhe zu sorgen und für Struktur zu sorgen. Zweitens, 0 von 7 Dreier. Kann man jetzt in beide Richtungen kann man sagen, hey, auf der einen Seite positiv, dass er die Dinger fliegen lässt. Das hat mir auch tatsächlich imponiert, auch in den allermeisten Situationen ohne zu zögern. Dass dann halt 0 von 7, dass dann keiner reinfällt, ist halt leider auch bezeichnend. Ich glaube nicht, dass Amen Thompson hier plötzlich innerhalb von einem Jahr von einem unterirdischen Non-Shooter zu einem leicht unterdurchschnittlichen Shooter wird oder so. Ich denke, das wird ein Problem sein, das sich durch die Saison zieht. Reed Shepard auch hier an sich ermutigend, dass er 28 Minuten auf dem Feld stand, dass Udoka ihm vertraut hat. Leider konnte er das nicht so wirklich mit Leistung zurückzahlen, 3 von 11 aus dem Feld. Und er war vor allem defensiv gefundenes Fressen. Also Shai, nicht nur Shai, sondern generell die Thunder haben ihn immer wieder gejagt. Er wurde immer wieder out-rebounded. Ich erinnere mich an eine Szene, da ist, ich meine, es war Cason Wallace, der halt mit seiner unbändigen Energie generell für viele Probleme gesorgt hat, für viele Rockets-Spieler, aber der ist einmal quasi einfach über Reed drüber gesprungen und hat sich einen Offensiv-Rebound gegriffen. Das war so links am Slot. Das war unterm Strich leider eher ein negativer erster Eindruck jetzt von Shepard, aber natürlich sowohl für Amen als auch für Shepard ein ungünstigeres Matchup als unbewiesener Perimeterspieler kannst dir halt auch nicht wünschen im ersten Spiel. Also da möchte man jetzt auch nicht überreagieren. Durant sah gut aus, dann aber, wie wir ja die letzten Jahre schon immer wieder kritisieren bei ihm, er war halt auch nicht in der Lage, dann in der Crunch-Time so wirklich diese Last zu schultern und da dann in 2-3 Isolations die Rockets irgendwie am Leben zu halten. Dann auch noch dieses Foul gegen Shai kurz vor Ende, das dann zu den Freiwürfen, die dann letztendlich das Spiel gewonnen haben, geführt hat. Einmal, das hat dann Shai sogar auf der PK nach dem Spiel zugegeben, Durant hat den Rebound geholt nach diesem verworfenen, ich weiß nicht mal, ob es ein Dreier oder ein Midi war, am Ende der Regulation. Und hat dann Timeout gecallt mit 2 Sekunden auf der Uhr oder so. Und das Timeout wurde nicht gegeben von den Refs. Das ist natürlich Pech für die Rockets, weil wenn man es da geschafft hätte, mit 2 Sekunden auf der Uhr, oder das wären dann sogar ein bisschen mehr gewesen, glaube ich, 2,5, 2,6, da dann nochmal einen Angriff zu kriegen, einen Playoff zu zeichnen und dann eben versuchen, Durant frei zu spielen oder Schengen unter dem Korb frei zu spielen. Vielleicht hätten sie das Ding sogar wirklich gewinnen können dann am Ende. Ja, und ansonsten, die Defense hat mir gut gefallen. Ich fand diese extrem lange und ja unterm Strich, obwohl da Adams und Schengen draufstehen, ist die Zone unterm Strich ja trotzdem noch echt athletisch. Also wenn da jetzt ein Jabari mit drin steht, ein Eason mit drin steht und vor allem Amen, das sah schon phasenweise ziemlich gut aus, aber irgendwann dann halt nicht mehr, weil es die Thunder geschafft haben. Wir haben zu Beginn der zweiten Halbzeit den personellen Switch gesehen, den wir auch während den Finals, während der Playoffs schon gesehen haben. Hartenstein raus aus der Starting Lineup, stattdessen Caruso gestartet die zweite Halbzeit. Das war zum Teil auch aus der Not geboren, weil sowohl Chet als auch Hartenstein halt einfach Foul Trouble hatten. Aber ich glaube, das war dann schon auch der Plan, dass man gegen diese Größe der Rockets halt einfach dann komplett in die andere Richtung geht. Kleine Lineup, Spacing. Und das hat ja auch dazu geführt, dass die Thunder wirklich viele, viele offene Dreier gekriegt haben und dass sie die dann halt nur mit 25% getroffen haben. Also wenn Shea und Dort, die waren zusammen 1 von 17 von jenseits der Dreierlinie. Wenn das nicht passiert, dann ist dieses Spiel, glaube ich, am Ende auch nicht wirklich knapp. Also ja, bei allem Respekt vor dem, was die Rockets da gemacht haben, wenn die Thunder nicht 13 von 52 Dreiern getroffen hätten, sondern 17 von 52, dann, was ja immer noch nicht geil gewesen wäre, dann wäre das, glaube ich, nicht in zwei Overtimes gegangen, dieses Spiel. Das muss man auch ganz klar so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Mehr Gedanken habe ich dazu eigentlich gar nicht.
Ich auch nicht so wirklich. Ich guck gerade auf meinen Zettel, ob hier noch irgendwas Schlaues steht. Aber nee, es steht einfach nur noch Shea in Großbuchstaben.
Absolut wahnsinnige Performance wieder von ihm. Aber nichts Neues. Macht genau dort weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Und zwar auf dem Level eines Top-4-Spielers in der NBA, auf den man sich verlassen kann. In den großen Momenten.
Ja, so ist es.
Es ist dabei crazy, sogar noch.
Ja, es ist verrückt.
Wie er in seine Spots kommt, wann immer er möchte, gegen wen er möchte.
Aber man muss sagen, die Rockets haben über 3,5 Viertel hinweg einen geilen Job gemacht, ihn einzuschränken. Amen auf einem One-on-One-Defense-Niveau. Immer wieder Doubles geschickt, immer wieder aggressiv verteidigt. Immer wieder diese Zone, das fand ich sehr beeindruckend, diese Zone dann kurz aufgelöst, um zu doppeln oder um aggressiv Hilfe reinzuschicken. Dann aber innerhalb von einer halben Sekunde wieder zurück in die Zone gegangen. Also das war schon echt gut organisiert und auch gut gegameplant, glaube ich. Aber ja, mit seiner individuellen Klasse. Und wenn man sich die Statline anguckt, 35, 5 und 5. Zwei Steals, zwei Blocks. Die 35 hätten locker 44 oder so sein können, wenn er nicht 4 Freiwürfe verwirft und wenn er von seinen 9 Dreiern 3 trifft oder 4 trifft statt einem. Und die 5 Assists hätten auch locker 10 sein können, wenn seine Kollegen besser getroffen hätten. Also er hat allein Dort, hätte 3 oder 4 weit offene Dreier treffen sollen eigentlich nach Shea Assists. Du merkst, ich hatte da ein besonderes Auge drauf aus Fantasy-Perspektive. Aber ja, das war schon. Und dann eben auch dieses klassische Thunder-Ding. Es läuft nicht irgendwie, viele treffen nicht so richtig. Ja, und dann kommt halt AJ Mitchell von der Bank und trifft 3 Dreier und macht 6 von 12 aus dem Feld und gibt Energie. Aaron Wiggins 2 wichtige Dreier getroffen, Caruso 2 Dreier getroffen. Also dann sind es dann eben diese Jungs, diese Rollenspieler. In Abwesenheit übrigens von Jalen Williams, das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das muss man natürlich auch dazu sagen, dass das den Thunder sicherlich nicht geholfen hat, dass ihr zweitbester Spieler nicht am Start war.
Ja, auf jeden Fall.
Lakers. Lass uns gerne zum zweiten Game kommen. Das war das ultimative Nature is Healing. Die NBA ist zurück. Draymond Green, Technical Foul nach 7 Minuten. Marcus Smart, 4 Fouls zur Halbzeit. Buddy Hield haut dir random irgendwelche Dreier rein. Jimmy Butler war, weiß ich nicht, 16 Mal oder so an der Linie am Ende. Das ist was richtig.
Alle 16 Luca,
ja, 16 von 16. Luca macht Luca-Dinge. Also das war so, jawohl, wir sind wieder da. Die NBA ist zurück.
Ich hab's nicht so gemacht, aber es wird sicherlich einige Leute geben, die sich beide Spiele hintereinander angeguckt haben.
Ja.
Und ich stelle mir das einfach nur ziemlich crazy vor, dass du von Şengün, Hartenstein und Holmgren zu DeAndre Ayton gehst. DeAndre Ayton sah lost aus, Alter.
Oh, ja.
Lost. Ich weiß nicht, was es war, aber es war auf jeden Fall nicht gut. Und das gilt für mehr oder weniger jeden Lakers-Spieler, der nicht auf den Namen Doncic oder Reeves hört. Luca hat sein Ding gemacht, 43 Punkte, Career High für einen Season-Opener bei ihm. Austin Reeves 26 beigesteuert, die beiden waren gut, alle anderen waren schlecht. Und ich will jetzt hier nicht zwangsweise sofort wieder den Teufel an die Wand malen. Am Ende hatten die Lakers auch die Chance, es noch sehr, sehr knapp zu machen. Es war ein Two-Possession-Game. Am Ende des vierten Viertels. Also es ist also nicht so, dass sie ja komplett abgeballert wurden von einem gut spielenden Warriors-Team. Aber die Probleme, die man hat, gerade in Abwesenheit von LeBron, die sind schon gnadenlos offensichtlich gewesen. Perimeter-Defense ist ein Witz. Generelle Tiefe, vor allem aber Frontcourt-Tiefe, Shooting, Ballhandling, abgesehen von Reeves und Doncic. Und das waren eigentlich nicht so richtig ein Spieler im Kader hat, der Positional Size mitbringt, Athletik irgendwo und dann halt auch Two-Way-Fähigkeiten mitbringt. Du hast halt immer entweder einen krassen Athleten wie Vanderbilt, der aber nicht dribbeln kann, nicht passen kann und nicht werfen kann. Oder du hast jemanden wie Hachimura, der dafür allerdings defensiv immer wieder Blackouts hat. Oder du hast jemanden wie Gabe Vincent, der zu klein ist und der nicht wirklich konstant ist. Laravia sah auch relativ lost aus an beiden Enden des Parketts. Smart sah nicht gut aus, wie auch schon die gesamte Preseason nicht. Ich weiß nicht, Alter. Das war schon sehr tough to watch. Das war schwere Kost, dieses Spiel. Abgesehen von Luca, der immer wieder sein Ding gemacht hat. Ich kann jetzt nicht so wirklich piss sein, weil wenn Luca so aussieht, wie er aussieht, dann habe ich halt keine schlechte Laune, weil das war schon sehr, sehr einfach für ihn und sehr, 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 sehr gut. Reeves, wie gesagt, ebenfalls ein krasses Spiel abgeliefert. So, wenn die beiden halt so spielen, wie sie spielen, dann werden die Sieger auf jeden Fall kommen. Aber das war schon sehr, sehr tough. Gerade wenn du es halt vergleichst mit dieser gut geölten Warriors-Maschine, wo die Offense klickt, die Defense klickt, die Big Three ihr Ding macht, die Rollenspieler ihr Ding machen. Wir können gleich noch ein bisschen detaillierter drüber reden. Also es war so sehr große Gegensätze zwischen dem Team, was schon lange so zusammenspielt und wo einfach das fittet. Und bei einem Team, was so aussah, dass die zum allerersten Mal sich überhaupt in ihrem Leben getroffen haben. Nicht mal unbedingt nur zum ersten Mal gespielt haben, sondern auch zum ersten Mal sich überhaupt gesehen haben. Also Aiden hat halt gar keine Pick-and-Roll-Chemie mit irgendjemandem da. Weder mit Reeves noch mit Doncic.
Und es ist, glaube ich, schwierig, mit Luka Doncic keine Pick-and-Roll-Chemie zu haben. Also ich behaupte selbst, also ich glaube, ich hätte eine gewisse Pick-and-Roll-Chemie mit Luka Doncic.
Sehr wahrscheinlich. Und das geht dann halt vielleicht auch wieder ein bisschen darauf zurück, dass die Lakers sehr, sehr spät angefangen haben mit ihrem Training Camp. Dass Luka die ersten Tage des Training Camps nicht groß teilgenommen hat, auch die ersten Preseason Games nicht teilgenommen hat. Das war eine Situation, die für Aufmerksamkeit gesorgt hat, die Aufmerksamkeit erregt hat, als Mitte des Training Camps, Richtung Ende sogar schon fast, da lief die Preseason schon, Aiden gesagt hat, er hat überhaupt noch nicht mit Doncic oder LeBron auf dem Parkett gestanden. Dann hast du natürlich ein Team wie die Warriors, die sehr früh anfangen mit dem Training Camp, wo in der Preseason da auch die wichtigen Spieler am Start sind und Chemie geschaffen wird und die Neuen ordentlich integriert werden, so wie Horford. Und da läuft es dann halt. So, die Warriors sehen halt einfach auch schon weiter aus. Reifer, erfahrener, mehr auf einer Wellenlänge als die Lakers. Das kann natürlich alles noch kommen. Aber schwierig. Ich bin kein Fan, obviously, von ihrem ersten Spiel.
Hattest du auch so Lehrer früher, die gesagt haben, hey, wenn ich dich nachts um 3 weck, dann muss das da sein?
Ja.
Ja, ganz schlimm. Also, wo ich mir dann dachte, nein, Herr Müller, wenn Sie mich nachts um 3 wecken, dann habe ich nicht die zweite binomische Formel am Start, du Vollidiot. Aber wenn du Draymond Green und Steph Curry und Gary Payton und Brandon Podziemski und wahrscheinlich sogar Al Horford, weil er einfach so unfassbar spielintelligent ist, wenn du die nachts um 3 weckst und in den Gym stellst, dann laufen dir die da einfach eine geile Motion Offense. Also genau das, was du sagst. Auf der einen Seite diese gut geölte Maschine, bei der die Würfe natürlich gefallen sind, 42,5% Dreierquote, da sieht das Ganze dann auch natürlich auch nochmal etwas flüssiger aus. Und auf der anderen Seite viel klein, lass uns noch ganz kurz bei den Lakers bleiben und dann zu den Warriors rübergehen, hatte natürlich auch viel damit zu tun, dass Austin Reeves massive Foulprobleme hatte und deswegen am Ende kam er trotzdem auf 36 Minuten, aber es gab halt immer wieder Phasen zwischendurch, in denen er sitzen musste und da war dann Luka mehr oder weniger auf sich alleine gestellt und hey, es ist Luka Doncic, es ist Luka Magic. Ich glaube, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, dass das geil war, was wir da von ihm gesehen haben. 43 Punkte, 12 Rebounds, 9 Assists. Er sah defensiv. Es gab den einen oder anderen Aussetzer und es gab vor allem gegen Ende die ein oder andere Szene, in denen er halt einfach Blowbys kassiert hat. Aber ich glaube, das ist zu entschuldigen, wenn der Dude über 41 Minuten hinweg, Skinny Luka hin oder her, über 41 Minuten hinweg, und das ist mein Hauptding in der Offense, er hat 10 Dreier genommen. Auch da viele gegen Ende, weil er irgendwann settlen musste, weil er die Körner nicht mehr hatte. Von denen nur 2 getroffen, wenn da 4 oder 5 reinfallen, was halt auch gut und gerne mal sein kann, sieht es dann auch noch mal ein bisschen anders aus. Dann hätte er hier irgendwie die 50 geknackt. aber gefühlt 90% seiner Würfe waren halt richtig hart erarbeitet, wie wir das von ihm kennen. Aber es war harte Arbeit gegen diese Warriors Defense. Und das hat man gemerkt am Ende, dass ihm einfach die Kräfte ausgegangen sind. Im Season Opener 41 Minuten gegangen. Viele Phasen ohne Austin Reeves und dementsprechend ohne jegliche Hilfe vom Perimeter. Das möchte ich hier jetzt nicht ihm in irgendeiner Form ankreiden. Und wie gesagt, defensiv hat er mir sehr imponiert. Gegen Ende, die letzten paar Minuten, müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausklammern. Da war er einfach fertig. Er hat Steph Curry Full Court aufgenommen. Er hat clevere Steals und Rotationen gemacht. Er war engagiert, er war locked in. In 95% der Angriffe. Das, also aus Luca-Sicht war das ein sehr, sehr ermutigendes Debüt. Mhm. Also Season-Opener aus Luca-Lakers-Fansicht, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, Warriors. Ein Kritikpunkt noch zu den Lakers. Ich fand, ich weiß, es ist das Scheme und ich habe per se auch nichts dagegen. Ich fand, bei diesem 18-4 Run war es dann am Ende der Warriors. Das war so Mitte, drittes Viertel. Und das war der Run, der dann das Spiel, ich will nicht sagen, vorentschieden hat, weil es wurde dann noch mal ein bisschen knapper hinten raus, aber die Hypothek war dann einfach zu groß aus Lakers Sicht. Ich finde, da hat man zu viele leichte Switches abgegeben. Da war dann einfach zu viel, dass Butler einfach ganz gemütlich in einen Post-Up gegen Gabe Vincent reinlaufen konnte. Oder dass Curry isolieren konnte gegen Luca am Perimeter. Dass Ayton rausgezogen wurde. Das war mir ein bisschen zu einfach, dass man da dann für die Switches gesettelt hat. Das war noch ein Gedanke.
Ja.
Zu den Lakers.
Ist mir auch aufgefallen, ja. Auf jeden Fall.
Ja, und die Warriors. Ich war sehr gespannt auf die Rotation. Draymond als Starter auf der 5. Also man hat sich für die kleine Variante entschieden. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man Horford startet. Jonathan Kuminga. Wow.
Ja.
Also wirklich, ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz in meinem Leben mal sage. Jonathan Kuminga hat mir richtig gut gefallen. Und zwar in jeglichen Belangen. Defensiv gegen Luca. Also er war der hauptverantwortliche Luca-Verteidiger. Klar, hört sich dumm an, wenn ich gerade eben gesagt habe, dass Luca hier 43 Punkte gemacht hat und oftmals nach Belieben in die Zone gekommen ist. Aber dass es so harte Arbeit war für ihn, hatte sehr viel mit Jonathan Kuminga zu tun. Schnelle Entscheidungen getroffen, seine Athletik ausgenutzt am offensiven Brett und in Transition-Situationen. Dreier getroffen, Extrapässe gespielt. Also, jetzt mal gucken. Vielleicht hat diese ganze Restricted Free Agent Geschichte ein Feuer in ihm entfacht. Aber das war sehr, sehr beeindruckend für sein erstes Saisonspiel, oder?
Es war das erste Spiel seiner Karriere mit mindestens 9 Rebounds, mindestens 6 Assists und mindestens 4 erfolgreichen Dreiern. Und das sind genau die Dinge, die die Warriors von ihm brauchen und für die er in der Vergangenheit nicht bekannt war. Catch and Shoot, Dreier verwandeln, zum Korb cutten, rebounden, extra Pässe spielen, Winning Plays machen, aus Vorteilen Kapital schlagen und Vorteile erweitern und nicht krampfhaft versuchen, irgendwelche Vorteile zu kreieren. Das war mehr oder weniger das perfekte Kuminga-Game und genau in dieser Rolle brauchen die Warriors ihn und wir wollen hier nach einem Spiel nicht überreagieren. Nicht bei Shangens Dreiern, nicht bei Kumingas Spielweise und so weiter und so fort. Auch nicht bei Holmgren, der jetzt einen Sprung macht. Aber wenn die Warriors diese Version von Kuminga bekommen, nicht unbedingt, weil er jetzt in jedem Spiel 4 Dreier trifft und 6 Assists spielt, aber wenn sie einen Kuminga bekommen, der sich auf diese Sachen konzentriert, die er jetzt so stark gemacht in diesem Spiel, dann könnte das wirklich ein Gamechanger sein für sie. Wir werden das im Auge behalten. Es kann gut sein, dass das jetzt hier mal ein Spiel war, was einfach jetzt zu einem Zeitpunkt ist am Anfang der Saison, wo wir eventuell denken, dass es kommt. Aber diese Version von Kuminga brauchen die Warriors. Und diese Version von Kuminga hilft den Warriors. Und deswegen kann ich hier nur lobende Worte für ihn finden. Absolut bärenstarkes Spiel von ihm. Defensiv, das hast du ja gerade schon angesprochen, wunderbar. Und das ist so ein bisschen auch der Unterschied gewesen, dass halt so die Warriors-Stars haben produziert und die Lakers-Stars haben produziert, aber die Warriors-Rollenspieler haben halt auch produziert. Und das ist der große Unterschied gewesen. Und Kuminga war auf jeden Fall einer davon, hielt ein anderer, Horford nochmal ein anderer, Gary Payton auch wieder gut gespielt. Aber vor allem Kuminga muss hier sehr lobend hervorgehoben werden.
Ja, und die Warriors haben halt auch einfach vieles von dem gemacht, was mich dazu gebracht hat, sie sehr hoch einzuschätzen vor der Saison, was mich dazu gebracht hat, Jimmy Butler in Fantasy zu draften, was sie zu einem der besten Teams der NBA oder vielleicht sogar dem besten Team der NBA im Regular Season Schlussspurt letzte Saison gemacht hat. Butler und Curry viel gestaggert, Currys Off-Ball Gravity viel ausgenutzt, während Butler den Ball hatte oder während Draymond den Ball hatte und da so ein bisschen sezieren konnte, gegen eine Defense zugegebenermaßen, wo halt auch einfach viele Missverständnisse entstanden sind. Viel suboptimales Personal auf dem Feld stand, das muss man schon dazu sagen. Aber geiles Butler-Spiel, kein explosives Curry-Spiel, aber am Ende dann halt ein solides Curry-Spiel mit 3 von 9 Dreiern, 6 von 14 aus dem Feld, 23 Punkte. Vor allem, wie gesagt, mit seiner Off-Ball-Gravity viel bewegt. Und dann, wie gesagt, die Rollenspieler, ob das jetzt ein Heels waren, Payton, die du gerade angesprochen hast, Kuminga, über den wir gerade geschwärmt haben. Pojimski hat gute Dinge gemacht, gute Entscheidungen getroffen. Rookie Will Richard von der Bank in 13 Minuten hier auch einen richtigen Anteil am Sieg gehabt. Tiefe Bank, tiefe Rotation, Quentin Post hat Minuten gesehen, Guy Santos hat Minuten gesehen, wenn auch nur wenige, und das war dann relativ schnell wieder vorbei. Pat Spencer auf der Bank hat den besten Schnauzer der NBA. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Faktor hier für den Sieg. Ja, sehr, sehr gute Performance der Warriors. Aber auch hier 42,5% Dreier. Wenn da vielleicht nicht 17 von 40 reinfallen, sondern nur 13. Wenn Butler vielleicht nicht 16 Mal in die Linie geht, sondern nur 12 Mal, weil er nicht so viele Calls kriegt, dann ist das Ding hier auch vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, wenn die Lakers einen besseren Tag haben, die Lakers-Rollenspieler. Auch hier auf keinen Fall überreagieren, wir reden von einem Spiel. Aber das war aus Warriors-Sicht schon ziemlich ermutigend für den weiteren Saisonverlauf.
Auf jeden Fall.
So. Von meiner Seite aus wär's das dann.
Von meiner auch. Ich meine, wir müssen es jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Es waren jetzt auch nur zwei Spiele. Es waren auch keine Playoff-Spiele, wo wir jetzt über die Adjustments oder irgendwelche großen Coverages reden müssen. Im Großen und Ganzen zwei Regular-Season-Spiele, die so ein bisschen den ersten Eindruck liefern sollten. Nicht mehr, aber in meinen Augen halt auch nicht weniger. Deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt hier nicht künstlich probieren, noch unendlich viel mehr zu sagen. Ich glaube, das Wichtige haben wir soweit abgehakt, oder?
Yes, sir. Dann gib mir doch gerne noch, hau mir gerne noch die Trivia um die Ohren, die du für mich dabei hast.
Sehr, sehr gerne. Passend zum Thema, Luka Doncic, gerade über ihn geredet, 43 Punkte gemacht. Ich hatte es schon gesagt gehabt, Career High for a Season Opener. Zwei andere Lakers-Spieler haben mal über 40 Punkte gescored. Opening Night. Nenne mir diese beiden Spieler und wenn du richtig gut bist, auch noch das Jahr dazu. Okay.
Da wird ja bestimmt ein Kobe-Jahr dabei gewesen sein. Und wenn ich tippen müsste, dann würde ich sagen so 2005, 2006, 2007, also so diese Kobe-One-Man-Show, krasse Scoring-Jahre.
Genau. Du hast aber jetzt nicht den Post von der NBA gesehen, oder? Wo das steht.
Nee. Aber es war der erste.
Ja. 2007, Kobe Bryant, was? Über 40 Punkte gescored beim Season Opener. Jetzt fehlt noch der andere. Der ist ein bisschen schwieriger.
War 2000, also das war ja dann die Saison 07-08. War das hier seine krasse mit 35? Ich glaube, das war ein Jahr vorher. Ja, 2005, 2006 hat er 35 Punkte geaveraged. 2006, 7-8 sogar. Da hat er nur 28 Punkte gemacht im Schnitt. Schwach. Mhm. Aber MVP geworden. Ja, der andere, ich tippe mal entweder Shaq oder Kareem. Ich fange jetzt mal neuer an und sag Shaq.
Falsch.
Dann Kareem?
Falsch.
Magic?
Falsch.
Jerry West?
Falsch.
Damn, Elgin Baylor.
Richtig.
Ja.
Welches Jahr?
Boah, keine Ahnung, Mann. 68.
59.
Ah, oh, knapp.
Na, also erst drei Laker haben das geschafft und Luka Doncic hat sich heute Nacht zu einem dieser drei Laker gemacht mit seinen 43 Punkten. Er hätte wahrscheinlich lieber den Sieg genommen als diesen Rekord, aber besser als nichts. Ja, war besser das jetzt nicht schlecht.
Alright. Dankeschön. Freunde, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann werde ich in Amerikaland verweilen und hoffentlich, wenn die nächste Folge droppt, am Abend davor bei dem ersten NBA-Spiel gewesen sein, nämlich die Pistons gegen die Magic. Da werde ich nach Detroit rüberfahren von Columbus aus. So der Plan. Ich hoffe natürlich sehr mit Akkreditierung. Die Bewerbungen sind raus. Drückt mir da gerne die Daumen oder betet für mich oder whatever. Würde mich sehr freuen. Ja, wir werden die Folge, die dann nächste Woche droppt, werden wir morgen bereits aufnehmen und vorproduzieren. Das schon mal gesagt. Da werden wir heute noch, denke ich mal, oder? Einen Aufruf starten auf den sozialen Medien. Und damit hier, also hiermit dann jetzt auch an dieser Stelle der Hinweis für euch. Wir wollen, das haben wir letztes Jahr vor der Saison schon gemacht, ein paar Hot Takes von euch einsammeln, einholen und die dann bewerten und besprechen im Grunde. Also wenn ihr da irgendwas auf der Seele habt, irgendeinen Hot-Take, den ihr gerne besprochen haben würdet von unseren Wenigkeiten, dann gerne auf Instagram vorbeischauen. Da findet ihr dann die klassischen Umfragetools und so weiter. Oder schreibt uns eine DM oder schreibt uns eine Mail, wie auch immer ihr uns erreichen wollt. Oder schreibt auch gerne einen Kommentar hier auf Spotify, wenn ihr auf Spotify hört, unter die Folge. Wie auch immer. Und dann suchen wir uns da ein paar zusammen und besprechen die morgen dann, beziehungsweise ihr hört es dann nächste Woche. Ja, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Happy Saisonstart. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten und für euren Support. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.